Künstliche Intelligenz im Militär, Option oder Notwendigkeit? Spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine ist klar, Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz sind längst Teil militärischer Praxis. Auch die Bundeswehr lotet den Einsatz von KI aus, etwa um Funkverkehr auszuwerten, Logistik zu optimieren oder große Datenbestände zur Krisenfrüherkennung zu analysieren. Das wirft nicht nur technische, sondern auch ethische Fragen auf, und zwar ganz besonders sensibel in der Nutzung von KI zur Steigerung von Autonomie in Waffensystemen. Wie kann künstliche Intelligenz beim Militär also verantwortungsbewusst entwickelt und eingesetzt werden? Darum geht es im Gespräch mit Professor Wolfgang Koch. Er forscht dazu am Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie. Guten Tag, Herr Professor Koch.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Professor Koch, ist KI im Militär noch eine Option oder schon eine Notwendigkeit?
Ja, es wäre geradezu unethisch, nicht über den Einsatz von KI nachzudenken im militärischen Bereich. Und selbstverständlich wird KI im militärischen Bereich auch eingesetzt. Wir leben ja nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch in unserem Alltagsumfeld ja zunehmend in Technosphären, also in Bereichen, die sehr stark von Technik durchsetzt sind, mit künstlichen Sensoren, auch mit Dingen, die uns helfen, Entscheidungen gut zu treffen. Das ist im Auto so und das ist in ganz besonderer Weise natürlich auch in Einsätzen, in denen es um die Verteidigung und um die Sicherheit geht. KI ist also schon längst eine Realität und sie muss entsprechend ausgeführt und gestaltet werden. Wir sind gewissermaßen am scharfen Ende der Digitalisierung. Im militärischen Einsatz von KI zeigen sich die Probleme der Digitalisierung insgesamt, besonders aber eben auch beim Einsatz von KI in besonderer Schärfe. Alles, was relevant ist, sehen wir wie im Brennglas und muss entsprechend sorgfältig bedacht werden.
Wir wollen über den verantwortungsbewussten Einsatz sprechen. Worin liegen denn genau die ethischen Chancen der KI für militärische Zwecke?
Ja, Sie haben schon den richtigen Begriff genannt. Das ist Verantwortung. Das ist der zentrale Begriff. Das ist ein fundamentalerer Begriff als etwa Human in the Loop, dass ständig ein Mensch eingebunden sein muss und entscheiden muss. Es geht ja längst auch schon um Automation. Man muss auch zusammendenken. Es ist künstliche Intelligenz plus Automation. Das ist die entscheidende Kombination. Wahrnehmen, instrumentelles Wahrnehmen, um zu wirken, um sich zu entscheiden und dann zu wirken. Und deswegen ist der Verantwortungsbegriff relevant, weil es ja immer darum geht, wer die Verantwortung hat. Verantwortung können Maschinen nicht übernehmen. Verantwortung ist gebunden an Personen, an Menschen mit bewusstem Wahrnehmen und absichtsvollem Wirken. Verantwortung wird stets übernommen für andere Personen. Das impliziert sofort den Begriff des Vertrauens auf der Seite dessen, für den man Verantwortung übernommen hat, und der Sorge auf der Seite dessen, der die Verantwortung hat. Aber Verantwortung bedeutet eben auch, dass man Antworten geben muss. Das steckt schon im Wort. Man muss auch Rechenschaft abgeben, Antworten über das, was man getan hat. Also verantworten, beides. Und das kann man auch nur Menschen gegenüber tun.
Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber ich würde gerne erst mal wissen, worin genau konkret denn diese Chancen liegen bei der Anwendung von KI für militärische Zwecke, also zum Beispiel in präziseren Lagebildern, oder was ist es?
Es fängt an mit dem Wahrnehmen. Wir steigern unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten ja längst über das hinaus, was wir natürlicherweise können. Wir nutzen längst Sinne, die wir gar nicht haben. Radarsensoren zum Beispiel, Sonarsensoren oder andere Typen von Sensoren, und steigern diese weit über das, was wir von Natur aus können. Wir haben nicht nur neue Sensoren, wir haben auch eine Vielzahl von vernetzten Sensoren. Das heißt, eine Lage wahrzunehmen bedeutet, dass wir massenhaft Daten auswerten müssen. Das geschieht nicht mehr durch das, was unser Gehirn für uns normalerweise übernimmt, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, sondern das geschieht jetzt durch Algorithmen, die gewissermaßen kognitive Funktionen auf den Computer auslagern. Also KI, ein wesentliches Instrument, um überhaupt Lagebilder zu erstellen und die Wirklichkeit wahrzunehmen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man sich entscheiden kann. Ohne ein zuverlässiges Lagebild kann man sich nicht entscheiden. Und dabei ist wichtig, dass man sowohl weiß, als auch Wissen hat um die Grenzen dieses Wissens. Also ein Lagebild ist nur so gut, solange es auch sagt, was man noch nicht weiß. Eine Lage und was man noch nicht weiß, das gehört zum Lagebild dazu. Das geht nur mit Hilfe von mathematischen Algorithmen, und das nennen wir KI, also künstliche Unterstützung unseres Wahrnehmungsvermögens.
Das würde dann zum Beispiel, um über die Chancen, um die ethischen Chancen zu betonen, vielleicht auch gezielteren Einsatz militärischer Gewalt bedeuten?
Das hat viel zu tun mit dem, was die Völkerrechtler Diskriminierung und Proportionalität wahrnehmen. Wer besser wahrnehmen kann, kann auch unterscheiden. Was ist ein legitimes Ziel, was ist ein illegitimes Ziel? Treffe ich eine Schule oder treffe ich keine Schule? Natürlich muss das dann auch stimmen. Also die entsprechende KI muss dann natürlich die Information so geben, dass man auch weiß, wie man sich entscheiden kann. Das kann schief gehen. Das kann aber auch dann schief gehen, wenn Menschen die Entscheidungen treffen.
Aber da sind wir dann auch schon bei den ethischen Risiken der künstlichen Intelligenz. Wenn die blinde Flecken hat und Täuschungen unterliegen kann, wenn sie Ziel von Hackerangriffen und Manipulationsversuchen werden könnte, wie verantwortbar sind denn dann Entscheidungen über Leben und Tod auf dieser Grundlage?
Es kommt eben sehr darauf an, dass man sich genau überlegt, auf welchen Ebenen verantwortliche Entscheidungen getroffen werden. Es ist ja in Wirklichkeit so eine Art Verantwortungskaskade, die sich herausbildet. Es gibt natürlich den, der in einem militärischen Einsatz unbedingt so unmittelbar involviert ist und der Entscheidungen treffen muss, der gewissermaßen auf den Knopf drückt. Aber dem vorausliegend gibt es ja auch die Phase der Missionsvorbereitung. Wie wird ein Einsatz eigentlich ausgelegt, mit welchen Mitteln und dergleichen? Und davor liegt auch die Frage, wie entwickelt man Systeme so, dass der verantwortliche Einsatz auch technisch gewährleistet bleibt und auch erleichtert wird. Am Anfang der Kette stehen die Forscher, die sich solche Gedanken machen und Systeme verantwortbar auszulegen versuchen.
Kann denn Verantwortbarkeit schon im Design solcher Systeme verankert werden?
Das muss von Beginn an passieren. Man kann nicht ein System einfach entwickeln und nachdem das System entwickelt ist, zu überlegen, wie wird es denn dann am Ende eingesetzt. Das fängt ja bereits an, dass wir auch bei der Auslegung von Systemen immer den Nutzer mit einbeziehen. Wie stellen wir einem Nutzer das, was einem die KI bietet, sowohl im Sinne von Lagebild, als auch im Sinne von, wie könnte man sich entscheiden dar, dass der Mensch tatsächlich hier gute Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ein solches Design muss von Anfang an den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Es ist ja immer ein Ding für etwas. Eine KI ist eine Sache, ein Hilfsmittel, ein Assistent. Ein Assistent, der auch Dinge weitgehend automatisiert ausführen kann, aber hinorientiert auf den Menschen, der damit umgehen muss. Also ein human-centric Design, ein menschzentriertes Design, muss am Anfang aller Designüberlegungen stehen.
Also den Nutzer, den Menschen letztlich mit einbeziehen. Aber nun ist es ja so, dass KI militärische Entscheidungsprozesse sehr stark beschleunigt. Wie stellt man denn sicher, dass der Mensch die Oberhand gegenüber der Maschine behält und damit eben auch die letzte Verantwortung tragen kann?
Ja, es sind drei Dinge, die die Maschine besser kann als der Mensch. Sie kann sehr viel massenhafter Daten auswerten, massenhafter, präziser Daten auswerten und auch vollständiger Daten auswerten. Das heißt, wenn wir der Maschine die Möglichkeit geben, ihre Stärken auszuspielen, dann geben wir dem Menschen auch die Gelegenheit, das Lagebild präziser und realitätsgemäßer zu beurteilen. Insofern steigern wir die Möglichkeit des Menschen, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Ja, man könnte geradezu von Human Performance Enhancement sprechen. Das heißt, wir steigern Fähigkeiten des Menschen, die er von Natur aus hat, die aber gesteigert werden müssen, um in der Technosphäre, Schlachtfeld, militärischer Einsatz, auch bestehen zu können. Wenn wir ihn nicht damit ausstatten würden, würden wir einen Preis geben.
Inwiefern?
Also ein Kampfpilot könnte nicht bestehen, würde sein Leben geben, weil er sowohl nicht über die Fähigkeit verfügt, die Lage richtig wahrzunehmen, als auch die Möglichkeit nicht mehr hat, Entscheidungsoptionen tatsächlich als solche zu erkennen. Das heißt, wir bauen Assistenten fürs Wahrnehmen und für sich entscheiden. Wer das nicht tut, der wird in einem Konflikt nicht bestehen können.
Das sich entscheiden. Lässt sich denn zum Beispiel ein Prinzip wie das der Verhältnismäßigkeit algorithmisch nachbilden, um dann Entscheidungen zu ermöglichen?
Ja, all das, was sich so in Regeln fassen lässt. Also was ist ein ziviles Ziel, was ist kein ziviles Ziel, lässt sich sehr wohl abbilden auf einem Rechner. Immer dann, wenn es regelmäßig ist, dann kann man sich so eine Art digitalen Rechtsbeistand vorstellen, der das, was möglich ist, tatsächlich aufzeigt. Aber es gibt natürlich auch Fälle, Situationen, Dilemmasituationen, in denen die Regeln nicht weiterhelfen. Die Regeln bestehen, Regeln stecken einen Handlungsrahmen ab, in dem man sich entscheiden könnte, aber geben nicht vor, wie man sich entscheiden soll. Und jetzt kommt es eben sehr, sehr darauf an, dass auch der die Entscheidung trifft, vertraut ist, vertraut gemacht wird mit den Möglichkeiten der Maschine. Es ist eigentlich so, dass wir mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Automation auch ein neues Paradigma des Maschinenbaus haben. Wir bauen ja gewissermaßen Maschinen nicht mehr nach der Vorstellung eines Werkzeugs, sondern eher nach der Vorstellung eines Nutztieres. Also ein künstlich intelligentes Nutztier, vielleicht wie der Jagdhund eines Jägers, der eine gewisse Form von Intelligenz besitzt, eine gewisse Form von Autonomie, wir schreiben Hunden auch eine Autonomie zu, der dann für den Jäger auch Aufgaben erfüllt. Setzt natürlich voraus, dass man also solche künstlich intelligenten Nutztiere so baut, dass sie dem Zweck angepasst sind. Andererseits muss aber auch der Mensch, also etwa der Piloten, einen bemannten Kampfflugzeug, der von unbemannten Loyal Wingmen umgeben ist, gewissermaßen, das ist eine Meute von Jagdhunden, also um mit der Metapher zu bleiben, auch weiß, wie er damit umgehen kann. Das heißt, Ausbildung, vertraut werden mit diesen künstlich intelligenten Maschinen gehört sehr wohl auch in das technische Design hinein.
Wenn Sie jetzt von Nutztieren sprechen, beziehungsweise diesen Vergleich zwischen Maschinen und Nutztieren ziehen, Nutztiere werden gerne auch vermenschlicht vom Menschen. Wie verhindert man denn diesen Automation Bias, also das unkritische Befolgen maschineller Vorschläge durch Menschen?
Ja, ein erfahrener Jäger wird das nicht tun. Und ein Falkner wird das auch nicht tun. Es gibt Möglichkeiten der KI, aber wie kann man auch mit der KI falsch umgehen? Ich würde da drei Dinge sehen, wie man mit der KI falsch umgeht. Eine Möglichkeit ist, dass man dumm ist. Wenn die künstliche Intelligenz auf die natürliche Dummheit trifft, dann wird es schlimm. Das heißt, der Nutzer von KI muss entsprechend vorgebildet sein. Die natürliche Intelligenz muss auf die künstliche Intelligenz treffen. Das ist der Punkt eins, die Dummheit. Das zweite, das würde ich gern Trägheit nennen. Trägheit ist nämlich die Weisheit, in einem vollen Sinne menschlich zu handeln. Wenn man das nicht will, also man ist Mensch, man kann menschlich handeln, man kann sich entscheiden. Das Ding ist eine Maschine, das man nutzen kann, aber man tut es nicht. Es ist viel bequemer, den maschinellen Vorschlägen zu folgen und auf den Knopf zu drücken. Das haben Sie, glaube ich, mit Automation Bias genannt. Dann ist Trägheit das Problem. Das dritte Problem ist natürlich Missbrauch. Ja? Wenn man KI so einsetzt, dass es auch rechtlich falsch ist und verbrecherisch ist. Das sind so die drei Dinge. Dummheit, Trägheit, Missbrauch.
Also selbst wenn wir all diese drei Faktoren immer ausschließen, Dummheit, Trägheit und Missbrauch, wie realistisch ist es denn, dass menschliche Entscheider unter Zeitdruck die letzte Kontrolle behalten?
Naja, die KI gibt ja gerade die Möglichkeit, unter Zeitdruck entscheidungsfähig zu bleiben. Würden die künstlich intelligenten Nutztiere, würden sie gar keine Lagebilder produzieren oder mögliche Handlungsoptionen in komplexen, gefahrvollen Situationen aufzeigen, wäre menschliches Handeln ja gar nicht möglich. Insofern würde ich sagen, dass durch künstliche Intelligenz, durch technische Automation die Fähigkeit, sich tatsächlich intelligent und in einem vollgültigen Sinne autonom zu verhandeln, den Menschen gerade zurückgegeben wird.
Nun orientiert gerade die Bundeswehr sich ja am Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, also des frei und eigenverantwortlich denkenden und handelnden Soldaten, der die Freiheit und Integrität des demokratischen Rechtsstaats verteidigt. Lässt sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz denn damit vereinbaren?
Der Architekt der inneren Führung, General Wolf von Baudissin, hat ja die Situation, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich antizipiert. Im verwissenschaftlichen und verwissenschaftlichten, so drückt er sich aus, und technisierten Gefecht ist es notwendig, dass auf jeder Stufe die Fähigkeit, Folgen abzusehen, auch gewährleistet bleibt. Also gerade das Konzept der inneren Führung setzt voraus, dass der Verantwortungsbegriff in den Mittelpunkt gesetzt wird. Deswegen ist verantwortliches Systemdesign ein zentrales Element auch bei der technischen Entwicklung. Lassen Sie uns doch ein Beispiel nehmen, das leicht einzusehen ist und das gar nicht so sehr neu ist. Auf hoher See sind Schiffe schon längst durch tieffliegende Raketen bedroht. Und schon längst gibt es Systeme, die sehr frühzeitig solche anfliegenden Gefahren schnell erkennen und dann sehr schnell, instantan Bekämpfungsmaßnahmen einleiten, ohne dass ein Human in the Loop, ein Mensch tatsächlich eingebunden ist. Ist das verantwortungslos? Wer hat eigentlich die Verantwortung? Die Verantwortung hat natürlich der Kommandant der Fregatte, der ein solches System einschaltet. Er wird es einschalten auf hoher See in einer Bedrohungssituation. Er wird es nicht einschalten, wenn er mit seinem Schiff während der Kieler Woche in den Hafen einläuft. Er hat die Verantwortung. Das Einschalten eines solchen Systems, das Hochautomation ermöglicht, ist ein zu verantwortender Akt. Aber wer hat noch die Verantwortung? Die Verantwortung hat auch der, der ein solches System parametrisiert, es so auslegt und die Parameter, die Zahlenwerte so einstellt, dass die Funktionsfähigkeit gewährleistet ist. Wer hat noch die Verantwortung? Die Verantwortung hat auch der, der eine solche Mission plant. Die Verantwortung hat auch der, der ein solches System entwickelt, Industrie. Die Verantwortung hat auch der, der über ein solches System nachdenkt. Wir haben also eine ganze Kaskade von Verantwortbarkeiten, an denen am Anfang ein militärisch Verantwortlicher steht, aber disjunkt eine ganze Kaskade von Verantwortung sich dem anschließt. Der Kapitän des Schiffes darf sich darauf verlassen, dass die Missionsvorbereitung verantwortungsvoll durchgeführt worden ist und die entsprechenden Schritte davor ebenfalls. Insofern sind die Verantwortungskaskaden tatsächlich gewährleistet, wenn auch nicht mehr alles ganz vorne an dem liegt, der unmittelbar sich in einer Gefechtssituation befindet.
Diese Verantwortungskaskaden, die haben sich ja vermutlich nicht erst mit dem Entstehen oder dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz ergeben. Wenn ich Sie recht verstehe, dann reicht ja im Grunde die klassische ethische Bildung aus, um den Staatsbürger in Uniform zu gewährleisten. Oder braucht es doch so eine spezielle digitale Ethik für Soldaten?
Ich würde auch sagen, dass es keine spezielle Ethik für Soldaten gibt, aber es gibt so etwas wie eine Fachethik. Es gibt ja auch sowas wie Medizinethik. Die Medizinethik entwickelt ja auch nicht vollkommen neue ethische Grundsätze, wie wir eigentlich verantwortungsvoll gut und gerecht und mit Maß und tapfer handeln. Sondern es geht darum, wie wir ethisches Handeln in einer bestimmten Fachlichkeit übersetzen. Das sieht im medizinischen Bereich anders aus als im militärischen Bereich. Aber es gibt auch so etwas wie eine Militärethik. Ein wohl definierter Begriff. Es gibt Institute, die sich damit beschäftigen. Also wie sieht ethisches Handeln, ohne eine vollkommen neue Ethik zu erfinden, wie sieht ethisches Handeln in einer konkreten Fachlichkeit aus? Und da würde ich die Militärethik parallel zur Medizinethik sehen.
Trotzdem wüsste ich noch mal genauer, wie Gehorsam eigentlich zu verstehen ist, wenn Befehle auf KI-generierten Analysen beruhen.
Wenn so ein Mann wie von Baudissin schreibt, die Verwissenschaftlichung und Technisierung des militärischen Handwerks führt zur Entgrenzung und Beschleunigung des militärischen Handelns, dann hat das die Konsequenz, dass derjenige, der die Verantwortung übernimmt, auch entsprechend vorbereitet ist. Ich würde das so veranschaulichen. In Dilemmasituationen, wo die Regeln nicht mehr helfen, hat er den Rahmen, der ihm das Völkerrecht bietet, der ihm die Einsatzregeln bietet. Er hat den Missionserfolg, den er erreichen will oder auch das eigene Überleben erreichen will. Aber es gibt auch ein Element, das sehr früh auch in der Bundeswehr mit dem Tugendbegriff bezeichnet ist. Es steht ja im Soldatengesetz und auch in den im Eid, es steht auch in den neuesten Verlautbarungen des Verteidigungsministers, dass die Verteidigung tapfer zu erfolgen habe. Tapferkeit ist ein wichtiger Begriff. Soldaten müssen tapfer sein. Also das kommt im Soldatengesetz so vor. Damit kommt ein Element der Tugendhaftigkeit ins Spiel. Es ist nun sehr interessant, in den alten Schriften zu lesen, also bei einem von Clausewitz zum Beispiel, der definiert den Begriff Mut auf zweierlei Art. Er sagt einerseits, Mut hat zwei Aspekte. Mut ist einerseits Mut gegen die persönliche Gefahr. Mut betrifft aber auch Mut gegenüber der Verantwortlichkeit. Das heißt, der verantwortlich handeln möchte, bedarf des Mutes, sei es vor einem äußeren Gerichtshof oder sei es vor dem inneren Gerichtshof, Komma, sagt er, dem niemand zu entrinnen vermag, Komma, nämlich dem Gewissen. Letztlich ist also auch Tugendhaftigkeit gefragt, Tapferkeit gefragt, gerade gegenüber der Verantwortung. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht gerade ein solches Verhalten, dass man eine Entscheidungsmöglichkeit, die eben die Maschine anbietet, so und so sich zu entscheiden und dann zu drücken, natürlich einlädt, der Maschine zu folgen und damit die Verantwortlichkeit abzulehnen. Also wer die Verantwortlichkeit an die Maschine delegiert, was nicht geht, weil die Maschine ein Ding ist, eine Sache ist, verhält sich gerade dadurch unverantwortlich und betreibt Missbrauch in dem Sinne von Trägheit, wie ich es gerade beschrieben habe. Also der Soldat ist gefordert, wie übrigens auch derjenige, der sich im Straßenverkehr mit Automation umgibt, gefordert nach wie vor, die Systeme auch zu beherrschen.
Wenn eine Demokratie nun unter Bedingungen der künstlichen Intelligenz ihre ethischen Standards wahren will, wie kann sie dann zugleich gegenüber Gegnern wehrhaft bleiben, die vielleicht bereit sind, die Büchse der Pandora zu öffnen, sprich bereit sind, die Entscheidung über das Töten von Menschen an Maschinen zu übertragen? Sind wir da nicht von vornherein im Nachteil?
Naja, also ein Verbrecher hält sich an nichts, verstößt gegen die Ordnung, die aber gerade ein Polizist zu verteidigen hat. Der Polizist sorgt dafür, dass die staatliche Ordnung gewährleistet bleibt, auch Verbrechern gegenüber, die sich an diese Ordnung nicht halten. Der Polizist würde also seinen Auftrag geradezu verraten, wenn er gegen die eigene Ordnung verstoßen würde. Das ist natürlich auch ein Beispiel, eine Metapher, aber genau so darf man das, was man verteidigen möchte, die NATO ist eine Community of Values, nicht dadurch verraten, dass man seine eigenen Values verrät. Natürlich setzt es voraus, dass der Polizist, um im Beispiel zu bleiben, entsprechend ausgerüstet ist. Das heißt, um sich Ethik leisten zu können, bedarf es auch technischer Exzellenz. Man muss über die Mittel verfügen, so wie der Polizist über die Mittel verfügen muss, um auch einem solchen Gegner gegenüber gewappnet zu sein. Dann haben wir in der NATO natürlich auch einen großen Partner, der in einem Memorandum ja scheinbar jegliche Reflexion über die Einsetzbarkeit, verantwortliche Einsetzbarkeit von KI abgeschafft hat. Ich meine das Memorandum von Verteidigungsminister Hegseth. Wenn so etwas passiert, finde ich, dann ist es ein besonderer Weckruf, sich darüber Gedanken zu machen, dass man tatsächlich verantwortbare Entwicklung von Waffensystemen auch vorantreibt, bewusst vorantreibt und sich nicht auf den Standpunkt versteift, Waffentechnik und KI, das interessiert mich nicht und das will ich nicht vorantreiben. Wer sich darum nicht kümmert, wer Waffensysteme nicht so auslegt, dass sie auch als verantwortbar zertifiziert werden können, wird am Ende kaum etwas in der Hand haben, um solchen Entwicklungen entgegenzutreten. Das heißt, bleiben wir doch beim Beispiel Polizist. Der Polizist verteidigt seine Ordnung und darf die Ordnung, die er verteidigt, nicht verraten. Aber er muss entsprechend ausgestattet werden.
Sie haben ja eingangs davon gesprochen, dass die Anwendung von KI in militärischen Kontexten auch ein Thema sei, das die breite Gesellschaft angeht. Sehen Sie die deutsche Gesellschaft eigentlich bereit zu einer solchen Diskussion?
Das weiß ich nicht. Öffentlich-rechtliche Sender wie der Ihre sind ein wesentliches Mittel, um auf diese Weise in einen gesellschaftlichen Diskurs hineinzutreten. Das Erste, was vielleicht notwendig ist, ist Aufklärung. Aufklärung gegen selbstverschuldete Unmündigkeit, glaube ich, so heißt das doch. Das heißt, es muss aufgeklärt werden, was KI eigentlich ist und was KI eigentlich nicht ist. Wir stehen ja auch einem kollektiven Unterbewusstsein gegenüber, das durch alle möglichen Filme, Vorstellungen und dergleichen geprägt ist, in denen sich Wahrheit und Wirklichkeit ja vermischen. Also der erste Schritt ist, ein nüchternes, klares Verständnis zu entwickeln. Was ist eigentlich KI? Was bedeutet das? Und was ist KI eigentlich nicht? Und wie zeigt sich KI bei Anwendungen für die Bundeswehr? Also im scharfen Ende gewissermaßen. Also Aufklärung ist das Wichtige. Und dann bewusste Meinungsbildung. Dazu gehört natürlich auch, dass man ein realistisches Bild über die tatsächlich bestehenden Bedrohungen auch verschafft. Insofern kommt öffentlich-rechtlichen Sendern wie dem Ihren eine Aufklärungsaufgabe zu, wie bei Kant. Das ist die Voraussetzung für alles. Und ohne einen Diskurs findet auch keine Entwicklung dessen statt, was der Verteidigungsminister Wehrhaftigkeit nennt. Also die Überzeugung, die von der breiten Bevölkerung übertragene Überzeugung, dass das, was uns Freiheit glückliches und erfülltes Leben ermöglicht, auch verteidigt werden muss. Das ist eine Frage der Mentalität. Das muss diskutiert werden. Das darf nicht in Blasen diskutiert werden, sondern es muss breit diskutiert werden. Und doch ruhig kontrovers diskutiert werden.
Vielen Dank, Herr Professor Koch.
Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im militärischen Kontext war Thema im Gespräch mit Professor Wolfgang Koch vom Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.